Wir hatten letztes Mal die Kellerautomaten begonnen und das ist auch, wo ich wieder ansetzen werde. Vielleicht ein bisschen laut, es schallt so sehr. So. Und Sie erinnern sich, Kellerautomaten im Gegensatz zu den endlichen Automaten, die allein gesteuert wurden von einem der Zustände, wird der Kellerautomat sowohl von Zustand gesteuert als auch von einem Keller, wobei in jedem Zyklus, wenn der Kellerautomat was tut, eben nicht nur der Zustand ausschlaggebend ist und dass der augenblickliche Buchstabe, der gelesen wird, sondern auch noch das oberste Kellerzeichen. Das heißt, diese Übergangsfunktion, das ist ja das Entscheidende immer bei diesen Maschinen, die hat diesen Typ. Die nimmt eben als Eingabe einen Trippel von dem augenblicklichen Zustand, dem Zeichen, was gerade in der Eingabe gelesen wird, oder auch dem leeren Zeichen, das heißt, es ignoriert eigentlich die Eingabe an der Stelle, und dem obersten Kellerzeichen und gibt einem dann eine endliche Menge von Folgekonfigurationen zurück, und die sind bestimmt immer durch einen neuen Zustand und durch einen neuen Inhalt, durch den das oberste Kellersymbol ersetzt wird. Und das, soweit waren wir auch schon. Also wir hatten so eine grafische Notation, die eben einen solchen Übergang darstellt vom Zustand Q in den Zustand Q'. Und beim Lesen des Eingabesymbols A und falls im Stack ganz oben das Zeichen Z steht, und dann wird bei dem Übergang dann das Stack-Symbol Z durch eine Sequenz von Stack-Symbolen Alpha ersetzt. Und dann hatten wir, um das ein bisschen zu präzisieren, den Begriff der Konfiguration oder der Momentaufnahme eines solchen Kellerautomaten definiert, und das ist gerade ein solches Trippel bestehend aus dem augenblicklichen Zustand, der Resteingabe und dem augenblicklichen Kellerinhalt. Und die Anfangskonfiguration, da gibt es eben immer einen Anfangszustand und einen Anfangskellerzeichen. Das heißt, man beginnt nicht mit dem leeren Keller, sondern mit dem Keller, wo genau dieses eine Zeichen Z0 draufsteht, was Teil der Maschine ist. Und W ist gerade das Wort, was man eben verarbeiten will. Und dann gibt es diese Abarbeitung der Eingabe, die wird mit der Transitionsrelation Pfeil M beschrieben, die eben zwischen Konfigurationen Übergänge definiert, und der, sagen wir mal, Normalfall ist der erste, dass Sie eben im Zustand Q sind und tatsächlich ein Symbol A aus Sigma lesen, das ist ganz am Anfang des Wortes, und in Ihrem Stack steht eben oben ein Z und dann noch eine Restsequenz, die kann natürlich im schlimmsten Fall leer sein. Nö, im schlimmsten Fall nicht, kann halt leer sein. Und wenn Sie Ihr Delta angucken mit diesem Zustand, diesem Symbol und dem Stack-Zeichen Z, und Sie kriegen eine Nachfolgeaktion Q-Beta, dann heißt das eben, dass Sie in den neuen Zustand Q' übergehen. Das A wird einfach von dem W abgeschnitten und das Z wird jetzt ersetzt durch das Beta, und Sie haben eben nicht Z-Alpha, sondern Beta-Alpha. Und dann gibt es noch den speziellen Fall, falls das Epsilon ist, das Zeichen, dann wird eben, also wenn Sie hier ein Epsilon haben und einen Delta-Übergang mit Epsilon, dann passiert mit der Eingabe gar nichts. Das W ist in der Folgekonfiguration das gleiche W wie vorher. Das ist also so, wie der Automat sich verhält, ganz präzise mathematisch beschrieben. Und den Text dazu, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Genau, nicht deterministischer Automat kann mehrere Nachfolgerkonfigurationen haben und die Notation wie üblich. Und jetzt kommt das, was der Automat eigentlich tut. Der akzeptiert nämlich Wörter. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, Wörter zu akzeptieren. Das eine ist, so wie bei dem bisher bekannten Automaten, in dem ich in den Endzustand übergehe. Und das ist eben den Begrifflichkeit akzeptiert mit Endzustand, wenn eben, falls ich in dem Initial in der Initialkonfiguration gerade das Wort W anfange zu lesen und ich nach endlich vielen Schritten in eine Konfiguration F, wo F ein Endzustand ist, ein Zustand aus F, aus Groß F, und die Eingabe geleert worden ist, ich habe es also vollständig gelesen, und irgendwas auf dem Stack steht, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Das Entscheidende ist also, dass der Zustand, in dem wir sind, ein Finalzustand ist, und was das Gamma ist, ist irrelevant. Das ist eine Art, die Dinge zu akzeptieren, und dann gibt es aber noch eine zweite Art, und zwar, also ja, das bezeichnen wir mit LF von M, also die mit der Finalmenge F akzeptierten Wörter. Das sind eben gerade die Wörter, die von der Initialkonfiguration in eine solche finale Konfiguration übergehen. All die Wörter W. Und dann gibt es die zweite Art, dass ein PDA ein Wort akzeptieren kann, und zwar wenn der Keller leer ist. Und kann er ja nicht weitermachen, weil jede Transition braucht genau ein Kellerzeichen, das oberste. Und wenn der Keller leer ist, dann geht's halt nicht weiter. Und das kann man auch als Akzeptanzbedingung nutzen. Das heißt, ich sage einfach, mit leerem Keller akzeptiert sind die Wörter, die eben in irgendeine Konfiguration führen, wo der Keller leer ist. Das heißt, der Zustand Q ist jetzt völlig irrelevant, das ist irgendein Zustand, aber natürlich muss das Wort vollständig gelesen worden sein und der Keller muss leer sein, das ist eben der letzte Teil hier. Und diesen Akzeptanzbegriff, da schreiben wir dann L mit einem kleinen Epsilon unten, um eben anzudeuten, der Keller muss leer geworden sein. Das sind eben all die Wörter, die von der Initialkonfiguration in irgendeine Konfiguration mit leerer Eingabe und leerem Stack führen. Und wir werden als erstes uns überlegen, dass die beiden äquivalent sind in der Ausdrucksmächtigkeit. Und das hat den Vorteil, dann kann ich wieder, je nachdem, was angenehmer ist, kann ich die eine Akzeptanzmöglichkeit oder die andere Akzeptanzmöglichkeit benutzen. Gibt mir also wieder einen Grad an Freiheit. Und wenn wir uns nur für den Keller interessieren, dann blenden wir auch die F-Komponente aus dem Automaten. Sie erinnern sich, der Automat ist ein 7-Tupel oder sowas und der letzte Komponente ist eben die Menge der Finalzustände und die kann man dann einfach ignorieren, wenn wir uns gar nicht für die Akzeptanz mit Endzuständen interessieren, sondern nur Akzeptanz mit leerem Keller. Und jetzt als erstes mal ein Beispiel für einen Automaten, der die folgende Sprache akzeptiert, und zwar die Sprache W, W rückwärts, wobei W 0 und 1 Sequenzen sind. Das heißt, das ist eben all die Sprache der Palindrome über 0 und 1. Und das hier ist jetzt der PDA, da sehen wir noch nicht viel, wir sehen nur, dass er drei Zustände hat. Wir haben ein Eingabealphabet 0,1, wir haben ein Kelleralphabet, das ist schon ein bisschen interessanter. Das Kelleralphabet ist jetzt zufällig gerade das Eingabealphabet plus noch einem extra Kellerzeichen, diesem Initialzeichen. Und P müsste der Startzustand sein, genau, ja. Z0 ist der Startinhalt des Kellers, Delta, das werden wir gleich sehen, was Delta ist, und R ist der Endzustand. Also wir haben in dem Fall haben wir genau einen Endzustand. Und statt jetzt Ihnen die Deltas so linear hinzuschreiben, machen wir ein Bildchen. Also der Automat sieht wie folgt aus, der hat drei Zustände, das ist also äquivalent zu der linearen Notation, die Sie da eben gesehen haben, P, Q und R. Und R ist ein Endzustand, kann man wie üblich so symbolisieren. Und dann haben wir, ja, wie funktioniert der Automat? Der soll W rückwärts lesen und der funktioniert wie folgt. der liest einfach eine Zeit lang die Symbole, die Nullen und die Einsen und schreibt die auf den Stack, so wie er sie findet. Und dann sagt er irgendwann, ich rate jetzt, dass wir jetzt an der Mitte des Wortes angekommen sind. Und dann gehe ich in den zweiten Zustand, in das Q, und jetzt mache ich das umgedreht. Jetzt lese ich immer ein Zeichen aus der Eingabe und vergleiche es mit dem Stack. Und jetzt muss eben dasselbe auf dem Stack stehen. Wenn ja, dann schmeiße ich das aus dem Stack runter und gehe zum nächsten Zeichen der Eingabe. Und wenn ich richtig geraten habe und das Wort war wirklich ein Palindrom, dann muss ich am Ende gerade den Stack geleert haben. Das heißt, zuerst mache ich eben die erste Schleife, wo ich die Eingabe einfach mal so lange, wie ich lustig bin, auf den Stack schreibe, und die Eingaben und Stack-Inhalte können natürlich jetzt verschiedener Natur sein, deswegen schreibt man das oft symbolisch. Also ich müsste sonst schreiben sowas wie, naja, wenn ich eine 1 lese und auf dem Stack steht oben eine 0, dann ersetze ich die 0 wodurch? Ich will ja jetzt mir die 1 merken, das heißt, jetzt steht auf dem Stack als nächstes 1-0. Die 0 ist sozusagen geblieben und die 1 ist noch dazugekommen. Aber jetzt muss ich alle anderen Kombinationen mir auch noch überlegen von Nullen und Einsen und auch noch dieses Zeichen Z0. Und deswegen macht man das oft symbolisch, dass ich einfach schreibe hier, das ist sieht so aus, die Transition. Es wird halt irgendein Zustand A wird irgendein Zeichen A gelesen. Auf dem Stack steht ganz oben irgendein Zeichen Z und danach ersetze ich das auf dem Stack durch AZ. Und dann muss man natürlich noch genau rüber dazu schreiben, wo kommt das A her? Und zwar das A ist wirklich irgendein Element, schreiben wir es mal woanders hin. A soll aus der Menge 0, 1 sein und Z soll aus der Menge dem gesamten Stack-Alphabet sein, also 0 und 1 und auch noch dieses Z0-Zeichen, was am Anfang drin steht. Das heißt, wir haben hier jetzt nicht einen Übergang, sondern eben 6 verschiedene Übergänge, die alles von P nach P führen. Und jetzt kommt irgendwann eben der Rate-Moment bei diesen nicht-deterministischen Maschinen. Der rät jetzt, ich bin in der Mitte angekommen, und dann sagt er, jetzt lese ich mal gar nichts. Ich wechsle einfach nur den Zustand und ich mache auch nichts mit meinem Stack. Das heißt, wenn da ganz oben vorher Z steht, dann steht da danach auch wieder Z. Das heißt, hier haben wir auch wieder 3 Übergänge genau genommen, weil das Z eben für irgendeine dieser 3 Zeichen 0, 1 oder Z0 steht. Ja, und dann machen wir im Zustand Q das Gleiche, was wir im Zustand P gemacht haben, nur umgedreht. Jetzt tun wir nicht die Sachen auf dem Stack drauf, sondern wir nehmen sie aus dem Stack raus, vorausgesetzt, es ist das gleiche Zeichen. Das heißt, da haben wir so einen Übergang, der sagt, naja, wenn ich ein A lese und oben auf dem Stack steht tatsächlich ein A, ich lese ein A und oben auf dem Stack steht tatsächlich ein A, dann kann ich das A einfach poppen und ganz normal weitermachen. Das heißt, dann werde ich dieses A durch die leere Sequenz an Stack-Symbolen ersetzen. Und wenn ich eben tatsächlich ein Palindrom vor mir habe, dann gibt es eben eine Ausführungssequenz, die genau an der richtigen Stelle rät, wir sind jetzt in der Mitte, umschaltet, von P nach Q geht und dann anfängt, den Stack wieder abzubauen. Das stimmt übrigens nicht ganz, das sind nicht alle Palindrome natürlich hier. Die Worte, die da drin sind, sind Palindrome, aber die Palindrome gerader Länge nur. Und deswegen können Sie auch, ja. Und dann brauchen wir noch eine letzte, die sagt ganz einfach, naja, wenn wir irgendwann will ich gar nichts mehr lesen, dann ist nämlich auch meine Eingabe leer. Und zwar, wann gehe ich dann in den Endzustand, wenn ich das unterste Kellerzeichen Z0 finde? Das ist das, was implizit bei der Initialisierung der Maschine auf den Keller geschrieben wird. Und wenn ich das mal zu sehen bekomme, dann weiß ich, ich habe den Keller ganz geleert. Das heißt, ich habe wirklich ein Palindrom akzeptiert und kann jetzt das Z0 dann auch wegschmeißen und den Keller wirklich ganz leeren und gehe dann in meinen Endzustand über. Das heißt, das ist eine Maschine, die akzeptiert diese Wörter W, W rückwärts zweifach. Erstens mit leerem Keller, weil wenn Sie das Zeichen Z0 lesen, wissen Sie, Sie sind ganz unten im Keller. Das Einzige, was Sie ja während des Laufes der Maschine neu draufgeschrieben haben, sind die Nullen und Einsen. Das heißt, wenn Sie den Z0 sehen, wissen Sie, jetzt ist der Keller fast leer. Und wenn Sie dann das durch ein Epsilon ersetzen, wissen Sie, es ist ganz leer. Das heißt, wenn Sie diese Transition, die letzte, machen, dann wissen Sie, der Keller ist leer. Aber Sie wissen auch, dass Sie in einem Endzustand eingekommen sind. Das heißt, in diesem Automaten macht es keinen Unterschied, ob Sie mit einem Endzustand akzeptieren oder mit dem leeren Keller. Aber das muss nicht sein. Sie hätten den Automaten auch anders definieren können. Sie hätten zum Beispiel auch das R ganz weglassen können und hätten alternativ zu der letzten Transition zum Beispiel das machen können, dass Sie sagen, das R und die letzte Transition ignoriere ich. Ich mache einfach nur hier die Transition Epsilon, Z0 und wieder Epsilon. Das heißt, das ist gerade die Transition, die mir den Keller ganz leert, aber die führt nicht in den Endzustand. Den Endzustand brauche ich jetzt gar nicht. Das heißt, dann hätte ich eine Maschine gehabt, die auch wieder dieselbe Sprache akzeptiert, aber nur mit leerem Keller. Mit Endzustand würde sie gar nichts akzeptieren, weil die nie in den Endzustand kommt. Also wenn Sie eben diese letzte Transition rausnehmen. Das ist also ein Beispiel A für einen PDA, wie der funktioniert, und B für den Unterschied Endzustand-Akzeptanz oder leerer Keller-Akzeptanz. Funktionsweise dieses spezifischen PDAs, gibt es dazu Fragen? Ja. Entschuldigung, bei der rekursiven Transition? Ja. Es ist immer nur das oberste Zeichen, von dem die Maschine abhängt. Das oberste Kellerzeichen und auch das eigentliche augenblickliche Eingabezeichen. Das heißt, Sie löschen immer gerade dieses eine Zeichen, was Sie auch in der Eingabe sehen. Und Sie sehen es auch hier oben, A soll aus 0,1 sein. Das heißt, A ist per Definition ein einzelnes Zeichen und keine Kette. Weitere Fragen? Dann gucken wir uns einfach mal einen Durchlauf an dieser Maschine. Und zwar, gehe ich wieder in mein geliebtes Rot über. Ich fange an im Startzustand P und ich lese 4 Einser. Also die sind in der Eingabe und mein Stack besteht nur aus dem Zeichen Z0. Was macht die Maschine dann? Jetzt machen wir erstmal einen akzeptierenden Lauf. Die Maschine wird einen Schritt machen mit der Transition von P nach P und wird einfach das Eingabezeichen, was sie gerade liest, auf den Stack schaufeln. Das heißt, wir bleiben in P, das sind nur noch 3 Einser und auf dem Stack steht jetzt 1, dann sollte ich wenigstens einheitlich die Einser schreiben. Auf dem Stack steht jetzt 1 Z0. Und das kann ich natürlich nochmal machen und kann wieder in P verharren, kann die zweite 1 lesen, sind also nur noch 2 da, 2 Einser auf dem Stack und jetzt ist Halbzeit und jetzt bin ich so clever und rate, dass wir jetzt gerade in der Mitte angekommen sind und sage also, als nächstes mache ich eben die Transition von P nach Q und damit ändert sich gar nichts, nur der Zustand. Ich lese kein Zeichen, weil wir ja in der Transition von P nach Q Epsilon lesen, also kein Eingabezeichen. Und das Zeichen oben auf dem Stack, das Z, ersetze ich wieder nur durch Z. Das heißt, das bleibt auch unverändert. Und ich komme aber jetzt in Q 1,1, 1,1, Z0. Ja, und jetzt mache ich eben die beiden Transitionen in Q, die mir die Einser wieder runterholen. Ich bleibe in Q, aber sowohl die 1 aus der Eingabe verschwindet, also statt 2 Einsern nur noch eine 1, als auch die oberste 1 von dem Stack verschwindet, weil sie durch den leeren String ersetzt wird. Das heißt, hier habe ich nur noch 1Z0. Und dann kann ich das Ganze natürlich nochmal machen und bin weiter in Q, habe dann die leere Eingabe, habe beim Stack nur noch die Z0. Ja, und jetzt ist das Einzige, was ich noch machen kann, die letzte Transition, dass ich eben, die Eingabe ist jetzt irrelevant geworden, ich lese aber oben auf dem Stack mein Z0 und dann ersetze ich das einfach wieder durch den leeren String und gehe dann in R Epsilon Epsilon über und habe das Ding dann akzeptiert. Das wäre jetzt also ein erfolgreicher Lauf, der mich tatsächlich in den Endzustand bringt, aber die Maschine kann auch nicht erfolgreiche Läufe machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Stelle hier oben, wo ich mich clevererweise entschieden habe dafür, dass ich jetzt gerade in der Mitte angekommen bin, also von P nach Q wechseln kann, ich könnte auch stattdessen sagen, ach nee, von hier aus will ich wo ganz anders hin, ich will nämlich weiter in P bleiben. Und bleib in P, lese wieder eine 1, schaufel die wieder auf den Stack, jetzt haben wir 3 1 auf dem Stack Z0, und dann mache ich das nochmal, bleib also wieder in P und habe meine Eingabe geleert und habe jetzt 4 1 auf dem Stack stehen und Z0, ja, und jetzt habe ich ein Problem, weil nämlich ich jetzt in P stecken bleibe. Es gibt jetzt das Einzige, was ich noch machen kann, ich kann nach Q gehen, das stimmt nicht ganz, dass ich stecken bleibe. Jetzt die einzige Transition, die jetzt noch geht, ist, dass ich von P nach Q gehe, die Eingabe nicht verändere. Das ist gut, da steht auch nichts. Den Stack nicht verändere. Okay, jetzt bin ich in Q. Und jetzt kann ich eben aber genau das nicht machen, was Q auszeichnet, dass ich jetzt wieder die zweite Hälfte der Eingabe runterschaufle und lese und vom Stack runterschaufle, weil die Eingabe ist jetzt leer, auf dem Stack stehen aber lauter Einser. Das heißt, jetzt bin ich wirklich, weiter geht's nicht. Das ist eine Terminalkonfiguration und eben eine, die weder einen leeren Keller hat, noch einen Endzustand. Das heißt, das ist ein Lauf, wo das Wort eben nicht akzeptiert wird. Und die Akzeptanz ist eben, die Sprache werden wir gleich definieren, als alle Wörter, die eben einen Lauf, für die es einen Lauf gibt, der in eine, ja, entweder die eine Konfiguration oder die andere geht. Das haben wir schon bereits definiert. Das heißt aber, hier ist der Nichtdeterminismus wirklich auch wieder wichtig, um sowas ausdrücken zu können wie W rückwärts, wo man nicht an irgendeinem Zeichen sieht, dass ich jetzt in der Mitte bin, sondern das einfach raten muss. Und wir werden sehen, dass das essentiell ist, dass man das raten muss. Gut, das hatten wir, das Beispiel haben wir gemacht, das wird die alternative Definition haben wir auch gemacht. Okay. Und jetzt, um klarzustellen, dass es mit dem DPDA als Akzeptor nicht so ganz einfach ist, also als Recognizer, der jetzt sagt, ja, das Wort ist in der Sprache oder nein. Beim endlichen Automaten ist es sehr einfach gewesen, insbesondere beim deterministischen, man läuft halt einfach durch und dann sieht man am Ende, was in dem Endzustand oder nicht. Und beim nicht deterministischen endlichen Automaten ist es auch noch einfach, da kann man parallel sich vorstellen, man führt die ganzen Sachen aus, was ja dem entspricht, dass man es in den deterministischen umwandelt. Aber hier ist das Problem, dass die Berechnungsphase des DPDAs nicht unbedingt endlich sein müssen. Und diese Idee also, dass man tatsächlich konstruktiv alle Berechnungspfade durchverfolgt, das ist nicht mehr so machbar in endlicher Zeit. Das ist als mathematische Definition natürlich weiterhin völlig okay, aber es ist, man darf da keine zu naive Programmierintuition haben. Und was ist das Problem? Wir haben ja die Epsilon-Übergänge und das heißt, Sie lesen nicht bei jedem Übergang tatsächlich ein Zeichen aus Ihrer Eingabe, dann wäre natürlich nach endlicher Zeit Schluss. Aber wenn Sie eben nicht jedes Mal ein Zeichen lesen und wenn Sie aber trotzdem den Stack manipulieren, wenn zum Beispiel dauernd mehr und mehr auf den Stack draufschreiben, dann kriegen Sie eben immer neue Konfigurationen und es wird ein unendlicher Konfigurationsraum und a priori können Sie den gar nicht naiv durchsuchen. Und deswegen ist der PDA so ganz naiv als Recognizer, als Parser nicht zu gebrauchen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das nur also zur Intuition des PDAs, dass da auch Komplikationen versteckt sind. Jetzt wollen wir uns erstmal überlegen, dass diese Akzeptanzbedingungen, die beiden, keinen Unterschied machen durch Endzustände und durch leeren Keller. Und die eine Richtung machen wir mal, wenn wir also angenommen, wir haben einen PDA, der mit Endzuständen akzeptiert, können wir daraus einen bauen, der mit leerem Stack akzeptiert? Ja, das können wir und zwar recht simpel. Wenn Sie die beiden hier vergleichen, das eine ist eben der ursprüngliche PDA mit Endzustand und der zweite ist einer, wo wir die Endzustände vergessen haben. Die interessieren nicht mehr, weil der soll mit leerem Keller akzeptieren und die ändern sich in diversen Komponenten, aber die Änderungen sind nicht sehr groß. Und zwar, das ist das Ziel, dass wir in der ursprünglichen Maschine eine solche Transition haben von Q0 WZ0 auf eine Konfiguration mit einem finalen Zustand drin. Genau dann, wenn wir in der neuen Maschine von einem, neuen Anfangszustand Q0' mit demselben Wort und einem neuen Startzeichen auf dem Stack Z0', wenn wir da jetzt in irgendeinen Zustand Q, also leeres Wort und leerer Stack übergehen. Und die Beweisidee ist, dass also der neue Automat, der mit leerem Keller akzeptieren soll, der simuliert den alten, aber hat noch zuständig, zusätzlich macht er noch folgende Aktionen. Ja, aber ich glaube, das zeichne ich am besten auf. Gehen wir aufs nächste. Und zwar habe ich hier meinen Automaten, also es soll jetzt hier Endzustand nach leerer Keller. Ich habe also hier eine Maschine, die akzeptiert Wörter dadurch, dass die Maschine in den Endzustand kommt. Also hier haben wir einen Endzustand zum Beispiel und hier noch einen. Und hier haben wir unseren Q0. Und jetzt baue ich daraus eine Maschine, die mit leerem Stack akzeptiert. Und zwar einfach, indem ich von den Endzuständen aus einen neuen Zustand erreichen kann, indem ich gar nichts lese und irgendein Zeichen darf auf dem Stack stehen und das Zeichen ersetze ich durch Epsilon, das steht also an beiden Transitionen dran und in dem neuen Zustand, den nennen wir jetzt mal Q quer, da leere ich einfach den Stack. Denn das ist ja, da geht es ja darum, in der neuen Maschine, die soll durch leeren Stack akzeptieren und die alte hat durch den Endzustand akzeptiert. Das heißt, hier kriege ich jetzt einfach eine Menge von Traditionen der Form, interessiert mich gar nicht, was in der Eingabe steht, steht ja auch nichts mehr, ich muss ja am Ende sein. Wenn ich irgendein Zeichen auf dem Stack habe, ersetze ich das Zeichen durch den leeren String und leere so einfach in einer Schleife den Stack vollständig. Und dann brauche ich aber noch einen neuen Startzustand, Q0', und warum brauche ich den? Weil ich nämlich sicher gehen will, dass der Stack nicht vorzeitig leer wird. Die ursprüngliche Maschine hat ja mit Endzuständen akzeptiert. Das heißt, es kann sein, dass die vorherige Maschine eben den Keller leert und damit jetzt aus Versehen was akzeptiert, aber gar nicht in einem Endzustand ist. Und das möchten wir verhindern. Das heißt, wir werden jetzt hier noch, wir lesen da gar nichts, aber wir ersetzen jetzt unser neues Startkellerzeichen Z0', ersetzen wir durch Z0'. Das heißt, wir starten die alte Maschine jetzt in einem Zustand, wo in dem Keller nicht einfach das erwartete Z0 steht, sondern auch unter dem Z0 noch ein Z0-Strich. Das heißt, sollte die alte Maschine irgendwann den Keller aus Versehen geleert haben, ist er in Wirklichkeit gar nicht leer, sondern da steht noch das Z0-Strich und damit kann die alte Maschine gar natürlich nichts machen, weil sie das Z0-Strich gar nicht kannte. Das heißt, das kann sie nicht wegnehmen und damit ist sichergestellt, dass eben hier eben verhindert frühzeitige Leerung des Stacks. Und das ist die einzige Idee dabei, dass man eben von dem, oder die beiden Ideen sind, A, ich gehe von den Endzuständen in einen Zustand, der einfach den Stack leer macht und ich verhindere, dass die Maschine aus Versehen schon von sich aus den Stack leer gemacht hat, indem ich noch ein Symbol mit am Anfang draufschreibe. Und die genaue formale Konstruktion, die können Sie auf der Folie nachlesen, aber das Bildchen sagt es eigentlich alles, was da passiert. Und die andere Richtung ist ähnlich einfach. Jetzt habe ich also eine Maschine, die mit leerem Keller akzeptiert und will daraus eine Maschine bauen, die einen Endzustand akzeptiert. Nun, was mache ich? Ich mache einfach eine Transition von jedem Zustand der ursprünglichen Maschine unter der Bedingung, dass, ja, ich müsste anders anfangen, ich schreibe wieder wie vorher auch ein neues Startsymbol aus ganz unten an den Stack. Und dann kann ich jetzt, wenn ich schreibe als erstmal dieses neue Startzeichen ganz unten in den Stack, dann lasse ich meine alte Maschine laufen, aber ich mache zusätzlich noch Transitionen aus der alten Maschine raus, die sagen, wenn du jetzt dieses unterste, ganz neue Symbol liest, dann weißt du ja, dass du eigentlich jetzt einen leeren Stack hast und jetzt kannst du in den Endzustand übergehen. Das heißt, die Konstruktion ist jetzt so, das wäre jetzt also leerer Keller nach Endzustand, Akzeptanz mit leerem Keller, nach Akzeptanz mit Endzustand. Und ich habe wieder meinen neuen Startzustand Q0', der geht einfach in den alten Startzustand Q0 und macht genau das wie vorhin. Er liest nichts, er schreibt aber egal was auf dem Stack muss natürlich dieses neue Startsymbol Z0' stehen, das ist also das neue Startsymbol für den erweiterten Automaten und das ersetzt er jetzt durch Z0', das heißt, wir beginnen wieder ganz oben mit dem Z0, was der alte Automat erwartet und darunter steht aber noch was und verhindert eben, jetzt verhindert es nicht die Leerung, sondern macht die Leerung, kann man erkennen und jetzt jeder Zustand hier drin, egal welcher, der kriegt jetzt eine Transition in einen neuen Endzustand und die Transition sagt einfach, ja, Eingabe interessiert nicht, aber wenn du Z0' liest, denn dann weißt du, dass der Keller eigentlich leer ist, dass nur noch dieses letzte Symbol draufsteht, dann lösch das doch bitte und geh in diesen Endzustand über. Und die gleiche Transition ist von allen Zuständen des alten Automaten. Das heißt, es kommen wirklich nur zwei neue Zustände und diese Transitionen hinzu. Und die formale Definition ist auch wieder etwas länglich, aber möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Gut. Machen wir aber mal ein Beispiel für einen kleinen Umwandlung und zwar von dem leeren Keller zu Endzuständen. Und das ist die Idee eben, neuer Startzustand, neuer Endzustand und diese eine neue Transition. Und der Automat, der PDA, der ist sehr simpel, der besteht nämlich nur aus einem einzigen Zustand, nennen wir den mal Q, nee, den brauchen wir gar keinen Namen geben. Und der akzeptiert mit leerem Keller. Und was hat er für Transitionen? Wir haben hier als Gamma, als Kellerinhalt, haben wir nur das Zeichen Z, was dann eben auch am Anfang auf dem Keller stehen muss. Und das Sigma, unser Eingabealphabet, sind nur A und B, die beiden Zeichen. Und die Transition, gibt es zwei Transitionen. Das eine ist, wenn ich ein B lese und mein Z steht auf dem Stack, dann poppe bitte das Z, ersetze es durch leer. Und wenn ich ein A lese und Z, mein einziges Symbol, das ist ja das Einzige, was hier auf dem Stack stehen kann, ich habe ja nur ein einelementiges Stack-Alphabet, dann ersetze das bitte durch ZZ. Und das ist auch schon der gesamte Automat, der gesamte PDA. Und jetzt können wir uns erstmal überlegen, bevor wir da irgendeine Konvertierung draus machen, was akzeptiert der denn eigentlich für eine Sprache? Ja? Hier ist ein Vorschlag, also die Wörter, wo genauso viele A's wie B's drin sind, das ist ein bisschen voreilig. Hat jemand einen etwas präzisere Vorschlag? Es muss noch nicht stimmen, aber es könnte auch schon in die Richtung gehen, von stimmt. Es ist nicht so einfach, das genau zu sagen, aber zumindest ungefähr kann man ein bisschen was sagen. Was ist die A's und B's, die haben schon eine bestimmte Eigenschaft, und zwar welche? Wie sind die Länge, Menge der A's, die Anzahl der A's und der B's miteinander verwandt? Ja? Nee. Das sieht so aus, aber ist einfacher. Ja? Ein B mehr als A. Also das ist, also die Sprache von diesem Automaten, das stimmt eben nicht ganz. Das ist die Menge aller W's, sodass die Anzahl der A's, Anzahl der B's in W ist die Anzahl der A's in W plus 1. Das mit dem Doppelt sieht erst so aus, aber ist, ja, Sie haben es gemerkt. Das ist aber noch, Augenblick, das war jetzt falsch. So, das ist noch zu wenig. Beispiel für ein Wort, was in diesem ersten Teil drin ist, also dieser Zahl, dieser numerische Bedingung genügt, aber nicht akzeptiert wird. Genau, sagen Sie nochmal. BBA, genau. BBA hätte ein mehr B als A, aber BBA wird von dem Ding nicht akzeptiert, denn, können wir gerade mal uns überlegen, BBA, was passiert dann, wenn man das B liest, dann, wenn man am Anfang, guck mal also mal wirklich das Verhalten des Stacks an, des Automaten an, wenn ich also loslaufe in den einzigen Zustand, nennen wir den mal Q, und ich habe BBA auf meinem Stack und in meiner Eingabe und auf dem Stack habe ich mein einziges Symbol Z, dann kann ich eben nur die folgende Transition machen, das B lesen und das Z durch Epsilon ersetzen und dann bin ich in dem Zustand Q, hier habe ich noch BA stehen und hier ist aber leer und damit bin ich schon am Ende. Das heißt, es geht nicht weiter. Und das Wort wird also nicht akzeptiert und das ist eben auch nicht Teil der Sprache, erfüllt aber diese numerische Bedingung. Das heißt, hier muss was Zweites kommen und das ist nicht so ganz einfach zu sehen. Ich schreibe es Ihnen einfach mal hin, dass nämlich alle echten Präfixe von dem Wort W, das schreibe ich mal abkürzend so, P sei ein echtes Präfix von W, für das muss irgendwas gelten, auch wieder was Numerisches. Genau. So? Und ich glaube, das müsste wirklich genau die Sprache sein. Ein Mitarbeiter von mir hat dann auch gesagt, ja, das müsste stimmen, aber bewiesen habe ich es jedenfalls nicht. Das einfach nur als Beispiel dafür, dass es gar nicht so ganz einfach sein kann, für einen sehr simplen Automaten zu sehen, ja? Nee, wir haben ja, also hier war der Vorschlag, dass das die Klammerausdrücke sind, die richtig, aber wir haben ja mehr von der einen Sorte als von der anderen. Das kann sein, dass es gerade die Klammerausdrücke plus gefolgt von einem B sind. Will ich mich jetzt hier nicht drauf verlassen. Wie bitte? Klammerausdrücke mit dem A als Prä, mit dem zusätzlichen A noch. Das ist aber nicht die. Und dann sind die A's und die B's trotzdem die öffnen und schließen Klammern. Oder? Ich will auch nicht zu sehr auf dieses Beispiel. Das Beispiel war nur ein Beispiel für ein Automat. Ist sicher eine interessante Frage, wird aber jetzt zumindest mich zu sehr verwirren. Und was wir eigentlich zeigen wollten, ist die Übersetzung von diesem Automaten in einen, der mit Endzustand akzeptiert. Und das ist eben einfach, indem ich einen neuen Zustand noch dazu tue, ein neues Symbol unten auf den Stack schreibe, dass eben dieses Z' ist eben das Startsymbol meines neuen Automaten und das schreibe ich unter das Startsymbol meines alten Automaten. Und dann lasse ich meinen alten Automaten arbeiten und irgendwann ignoriere ich die Eingabe und wenn ich jetzt mein Z' gefunden habe, weiß ich, der Stack ist leer geworden und dann leere ich den auch noch, also der Stack ist fast leer geworden, bis auf dieses eine Zeichen, dann tue ich das auch noch weg, aber das hätte ich gar nicht gemusst, denn ich gehe jetzt in einen Endzustand über und ich mache jetzt Akzeptanz durch Endzustände. Das heißt, im Prinzip ist es völlig egal, was ich jetzt hier draufschreibe mit dem Stack. Wir könnten auch da, was weiß ich, sonst was draufschreiben. Und das ist eben jetzt eine Illustration gewesen, dieser Teil hier für die Konstruktion, die ich hier vorher Ihnen gezeigt habe. Und die Konstruktion vorher hatte eben von jedem Zustand eine Transition in diesen Endzustand. Aber da wir nur einen Zustand haben, tut sich da nicht viel. So. Das war also die Transition leerer Keller Endzustand. Und jetzt brauchen wir zwei Hilfssätze, die uns im Folgenden die Argumentation über PDAs erleichtern werden. Und die sind ähnlich zu Hilfssätzen über kontextfreie Grammatik. Und das Ganze liegt daran, dass die PDAs nämlich auch genau die kontextfreien Grammatiken, also die kontextfreien Sprachen akzeptieren. Und da geht es darum, wie es bei den kontextfreien Sprachen ging, es auch darum, wenn ich eine lange Sequenz habe von Ableitungen, kann ich die in Teilsequenzen zerlegen. Und hier geht es um dieselbe Frage. Und zuerst kommt das Erweiterungslemma, da zerlege ich es nicht, sondern da erweitere ich eine Transitionsfolge. Und das sagt eben, wenn ich diese Transitionsfolge habe, von irgendeinem Zustand Q nach einem Q' und anfängliche Eingabe U, davon ist noch U' übrig und Alpha auf dem Stack ist zu Alpha' geworden, dann weiß ich, wenn ich jetzt mehr in die Eingabe schreibe und mehr in den Stack, dann kann ich immer noch in Anführungszeichen dieselbe Transitionsfolge machen. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht nur U in die Eingabe, sondern UV, dahinter kommt also noch mehr, und ich schreibe nicht nur Alpha in die Eingabe, sondern Alpha Beta, dann kann ich die gleichen N-Schritte ausführen und am Ende wird dann nicht mein U' drinstehen, sondern mein U'V. Das heißt eben, das V, was ich zusätzlich noch mit in die Eingabe geschrieben habe, das ist weiterhin in der Eingabe. Das ist, hat die Transitionsfolge nicht beeinflusst, ist auch nicht zerstört worden. Und statt dass ich von Alpha nach Alpha Strich gehe, da ich jetzt Alpha Beta habe, gehe ich von Alpha gehe ich nach Alpha Strich Beta. Das heißt, auch der zusätzliche Stack-Inhalt hat die Sache nicht kaputt gemacht. Warum? Kann ich mehr Stack annehmen, weil jede Transition in dieser Sequenz immer nur von dem obersten einzelnen Zeichen getriggert wird. Das heißt, wenn dahinter noch mehr Zeichen kommen, ist die Anwendbarkeit der Transition dadurch überhaupt nicht verändert. Und ja, das ist im Prinzip einfach eine Induktion über die Anzahl der Schritte. Und in jeden einzelnen Schritt kann man sich immer überlegen, dass ich noch mehr Eingabe und noch mehr Stack-Symbole dahinter schreiben kann und ich trotzdem die analoge Transition machen kann. Und wenn ich das bei jedem einzelnen Schritt machen kann, dann kann ich es eben auch bei N-Schritten hintereinander machen. Das nächste Dilemma, hier nur kurz, falls jemand denkt, das könnte man auch umkehren, das kann man nicht. Hier ist ein Gegenbeispiel. Also hier will ich jetzt Dinge vom Stack und von der Eingabe, also insbesondere vom Stack, wieder wegnehmen. Und das funktioniert aber nicht. Das heißt, ich habe hier jetzt meine Transitionssequenz, die sagt, ich lese die Zeichenfolge AA und ich starte in dem Stack QZ und komme dann nach ein paar Transitionen in die leere Eingabe, habe also beide Zeichen gelesen und meinem Stack steht nur noch YZ. Dann könnte man ja versucht sein zu sagen, da das Z gleich ist, wahrscheinlich hat das gar keine Rolle gespielt, das müsste doch auch funktionieren, indem ich hier das Z einfach wegstreiche. Das ist das, was auf der anderen Seite von dem Implikationsfeil steht, aber das ist Quark. Beispiel, wenn Sie folgenden Automaten haben, malen wir den da oben mal rein, damit wir das noch sehen. Der Automat, der hat einen Zustand Q1, der auch da steht, und dann eine Transition, die liest einen A und auf dem Stack muss ein X stehen, das dann gelöscht wird. Und dann komme ich in Zustand Q2 und von da lese ich auch wieder ein A und jetzt muss auf dem Stack ein Z stehen, was ich dann durch YZ ersetze. Und dann komme ich in Q3. Dieser Automat hat genau diese Transitionsfolge, die wir da unten sehen. Der eben von Q1 gestartet mit AA und QZ auf dem Stack, zuerst XZ auf dem Stack, zuerst das X löscht und dann das Z durch YZ ersetzt. Aber es gilt natürlich nicht dieser Teil hier, denn das hier stimmt nicht. Denn wenn Sie am Anfang nur ein X draufschreiben, dann bleiben Sie stecken nach der ersten Transition, denn die erwartet dann ein Z auf dem Stack. Das heißt, in der einen Richtung, Sie können mehr auf den Stack tun, also weiter unten auf den Stack, dann wird weiterhin die Maschine so laufen wie vorher, aber Sie können nicht, wenn am Anfang und am Ende das Gleiche unten auf dem Stack steht, das dann rausnehmen und denken, das funktioniert immer noch. Das zweite ist ein bisschen subtiler, das zweite Lemma, das heißt das Dekompositionslemma, und da geht es darum, wenn ich eben eine lange Transitionssequenz habe, die so schrittweise den Stack abbaut, dann kann ich auch diese Transitionssequenz in Teilsequenzen zerlegen, die jeweils ein Element aus dem Stack abbauen. Und das Bild, was man dabei vor Augen haben sollte, ist das folgende. Nehmen wir mal an, der Konkretheit halber, wir haben genau drei Zeichen im Stack, Z1, Z2, Z3. Und was passiert jetzt? Ich werde also hier unten ist mein Eingabewort W und das sind also die Schritte, die schrittweise die Buchstaben des Eingabewortes lesen. Oder auch mal Epsilon, aber das ignorieren wir. Und dann wird eben am Anfang das Z1 drinstehen und dann wird eine Zeit lang, wird weiterhin hier auf dem obersten Stack-Element und natürlich insbesondere weiter unten, wird Z2 und Z3 werden auch noch stehen. Also das Z1 wird erstmal nicht verschwinden oder erst nach einer endlichen Anzahl von Schritten. Irgendwann wird es verschwinden und dann sieht es so aus, dass eben hier gerade ein Eingabezeichen war, das jetzt dafür verantwortlich war, hier Nein, jetzt habe ich es falsch eingezeichnet. Augenblick. Ich lese ein Eingabezeichen. Doch, nein, die habe ich schon richtig eingezeichnet gehabt. Ja. Ich lese irgendein Eingabezeichen A und das hat eben zur Folge, dass vorher stand das Z1, das also die ganze Zeit ist hier Z1 gestanden und ich habe ein A gelesen und das hat dann den Einbruch zur Folge gehabt, dass jetzt plötzlich da kein Z1 mehr steht, dass also das Z1 gepoppt war. Das ist der erste Moment, wo das Z1 vom Anfang der Zeit her plötzlich verschwunden ist und dann kann es natürlich nicht notwendigerweise, muss es verschwunden sein, es könnte auch tatsächlich mehr geworden sein, was Größeres, aber jedenfalls das Z1 steht dann nicht mehr so, wie es vorher stand. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich gepoppt worden und dann kann es eben passieren, das Gleiche passiert hier mit Z2, dass es eine Zeit lang noch dasteht, also hier steht natürlich auch noch Z2, hier steht auch noch Z3, die waren alle unverändert und jetzt wird irgendwann auch das Z2 verschwinden. Das heißt, wir haben auch wieder so einen Punkt, wo das Z2 gelöscht wird durch irgendeinen Buchstaben B und dann wird irgendwann auch das Z3 verschwinden, das hier noch stand. Hier steht auch noch Z3 und irgendwann kommt dann ein Zeichen C, was dann das Z3 auch noch zum Verschwinden bringt und dann haben wir einen leeren Keller. Das heißt, ich gehe jetzt aus von einem Automaten, der mit leerem Keller akzeptiert. Und jetzt ist es aber nicht so, wie ich das hier suggeriert habe, dass dazwischen der Kellerinhalt einfach linear konstant bleibt, sondern es könnte natürlich sein, dass Sie anfangen, hier zum Beispiel erst den Keller aufbauen, dann wieder abbauen, dann nochmal aufbauen und dann wieder abbauen und irgendwann verschwindet halt das Z1. Das ist der markante Moment. Die ganze Zeit bis dahin wussten Sie immer noch, dass das Z1 ist da und dann verschwindet es halt irgendwann. Dann irgendwann müssen natürlich alle drei verschwunden sein. Und dasselbe kann hier sein. Es könnte sein, dass Sie hier jetzt auch erstmal den Stack aufbauen und dann vielleicht nochmal aufbauen und dann erst wieder abbauen. Das heißt, auch hier könnte jetzt erstmal sehr viel passieren auf dem Stack, was dann wieder so langsam zurückgenommen wird. Aber es sind immer diese markanten Momente, wo jetzt das oberste Stackzeichen plötzlich verschwindet. Das sind Punkte, die man benutzen kann, um die lange Sequenz in Teilsequenzen zu unterteilen, wobei eben diese Teilsequenzen die unteren Kellerzeichen gar nicht brauchen. Denn in diesen Teilsequenzen steht ja hier überall Z1. Und wir lesen ja immer nur das oberste Kellerzeichen. Das heißt, dass da unten drunter Z2 und Z3 steht, ist für diese erste Teilsequenz völlig irrelevant. Das heißt, die wird noch genauso funktionieren, wenn ich eben die unteren Kellerzeichen Z2, Z3 oder wie viele auch immer da stehen, wegnehme. Und genau dasselbe hier. Diese Sequenz hier, die weiß nur, dass es eben das Z2 da als unterstes Kellerzeichen gibt. Dass da noch ein Z3 kommt, das kann sie gar nicht erkennen, weil sie immer nur das Z2 anguckt. Und damit haben wir hier unsere Zerlegung in das zweite Teil und entsprechend haben wir hier die Zerlegung in das dritte Teil, was sich nur auf Z3 verlässt. Und das zeigt eben, dass sich jede Konfigurationssequenz zerlegen lässt in so viele Teilsequenzen, wie auf dem Stack Zeichen sind und jede Teilsequenz verantwortlich ist dafür, ja, die Verarbeitung eines Teilwortes zu machen, aber sich nur auf dieses Zeichen Z1, Z2 oder Z3 abzustützen. Und das ist das, was dieses Zerlegungslemma uns sagt. Zerlegungssatz. Und das ist jetzt in Symbolen. Das heißt, ich habe hier eine Transitionsfolge, die mit irgendeinem Zustand Q beginnt, ein Wort W ganz liest, das ist am Ende verschwunden, und die K Stackzeichen hat. Und der Stack soll danach auch leer sein. Und wenn das vorliegt, dann kann ich eben diese N-Schritte unterteilen in lauter Teilsequenzen. Und indem ich nämlich zuerst mal das Wort weh, also dann muss es eine Zerlegung des Wortes weh geben in Teilwörter, die jeweils verantwortlich sind für die Teilsequenzen, die also gelesen werden, und zwar genauso viele Wörter U1 bis UK, wie eben mein Stack Zeichen hatte. Und jedes Teilwort UI, das ist der Start, oder das kann man benutzen als Wort, das, wenn Sie mit dem Zeichen ZI, also dem Eaton-Zeichen in dem ursprünglichen Stack loslegen, aber jetzt haben Sie einen Stack, der nur aus einem Zeichen besteht, und dann in endlich vielen Schritten können Sie auch das Eingabewort völlig leeren und den Stack völlig leeren. Das ist genau das, was, aber jetzt ist es, glaube ich, verschwunden auf der vorherigen Folie, ja leider, das Bild ist verschwunden, das war unglücklich. Also das ist dieses, was ich zuerst gemalt habe, dass immer nur, dass das so in Stufenweisen runtergeht, wobei in jeder einzelnen Stufe da auch beliebige Fluktuationen noch sein können, aber eben kein Unterlauf unter die Minimalhöhe können Sie nicht, dürfen Sie nicht gehen, sonst wäre das wieder eine einzelne Stufe. Und Sie haben eben auch eine Sequenz von Zuständen, sodass Sie immer mit dem Zustand PI-1 beginnen und am Ende der Sequenz im Zustand PI sind. Und Sie beginnen eben mit dem Zustand P0, das ist gerade das Q, was Sie ganz am Anfang hatten. Und Sie enden mit PK, nämlich PK ist gleich Q' und das ist der Zustand, den Sie hier am Ende hatten. Das heißt, Sie haben eben diese Einzelsequenz zerlegt in lauter, diese eine Gesamtsequenz zerlegt in lauter Teilsequenzen, die jeweils einen Teil des Wortes verarbeiten, nämlich diese Teile U1 bis UK und korrespondieren zu den Zeichen Z1 bis ZK. Das ist also das Analogon des Zerlegungssatzes, den wir auch für kontextfreie Grammatik hatten. Da hatten wir sowas, wenn ich ein Wort habe, was aus Terminal- und Nicht-Terminalzeichen besteht und ich habe am Ende der Ableitung ein Wort, was nur aus Terminalzeichen besteht, dann weiß ich, dass ich diese Ableitung zerlegen kann in Ableitungen, die jeweils nur diese einzelnen Nicht-Terminalzeichen im ersten Wort betreffen und die ersetzen, und das Gesamtwort ergibt sich dann eben aus der Ersetzung der einzelnen Wörter, weil eben die einzelnen Nicht-Terminalzeichen in einer kontextfreien Grammatik völlig unabhängig voneinander ersetzt werden. Und hier ist ein ähnlicher Effekt, und wir haben aber keine Nicht-Terminalzeichen, sondern wir haben diese Stack-Symbole, und wir werden gleich sehen, dass da eine starke Korrespondenz besteht. Den Beweis möchte ich nicht ausführen, weil der ziemlich mit vielen Indizes behaftet ist. Und das ist, also wenn man das Bild verstanden hat, dann ist der Beweis nur noch eine Symbolisierung des Bildes. Und jetzt kommt eben der Hauptsatz, dass die kontextfreien Grammatiken und die Pushdown-Automaten tatsächlich gleichmächtig sind. Das heißt, es ist das Analogon zu dem Satz, dass die rechtslinearen Grammatik oder die regulären Sprachen äquivalent sind mit den endlichen Automaten. Und jetzt erstmal die erste Richtung, die recht einfach ist, eine kontextfreie Grammatik in den Automaten zu überführen. Also das kann man ganz konstruktiv machen, und wir möchten gerne einen Automaten haben, der mit leerem Keller die gleiche Sprache akzeptiert wie die ursprüngliche Grammatik. Und die Konstruktion ist recht direkt, indem ich erstmal die Produktionen vorbehandle auf eine recht triviale Art. Und zwar bringe ich alle Produktionen in diese Form hier. Nicht-Terminal geht nach Terminal, gefolgt von Sequenzen von Nicht-Terminalen. Wobei aber, und damit ja, das macht die Sache einfach. Dieses Start B kann sowohl ein Terminalzeichen sein als auch ein leeres Wort. Das heißt, die Produktionen sind alle von der Form, entweder starten Sie mit einem Terminalzeichen, dann kommen lauter Nicht-Terminalzeichen, oder Sie haben einfach nur eine Sequenz von Nicht-Terminalzeichen. Und wie mache ich das? Ja, ganz simpel. Ich füge für jedes Terminalzeichen ein neues Nicht-Terminalzeichen hinzu. Das heißt, wenn ich ein A in meinem Terminalalphabet habe, dann füge ich ein Zeichen, das nenne ich mal Groß A von Klein A hinzu. Und dann ersetze ich überall, wo früher auf der rechten Seite Terminalzeichen standen, also eben so ein A, dann ersetze ich das einfach durch Groß A. Das heißt, jetzt stehen auf der rechten Seite überall nicht Terminalzeichen, außer am Kopfende. Dann mache ich die Ersetzung nicht. Und dann habe ich eben, wenn vorher am Kopfende von vornherein ein Nicht-Terminal stand, dann habe ich eben diese Form hier, dass ich nur B1 bis BK habe. Und wenn Sie vorne ein Terminalzeichen hatten, dann ist das eben, dann bleibt es erhalten, weil außer am Kopfende machen Sie keine Ersetzung. Dann sind Sie also in dieser Form hier und dann fügen Sie natürlich noch diese Produktion Groß A. Wenn Sie die Vorlesung weiterhalten möchten, dann sind Sie gerne dazu aufgerufen. Ja, ich meine Sie. Aber es ist nett, dass Ihr Nachbar es begriffen hat. Gut. Und mit der Grammatik kann ich jetzt den PDA ganz simpel bauen. Jetzt haben wir eben genau diese Form erreicht. Und der PDA, der hat überhaupt nur einen einzigen Zustand. Das ist dieser Zustand Q hier. Das Terminalalphabet ist das gleiche. Und das nicht die Stack-Zeichen, das sind gerade unsere Nicht-Terminal-Zeichen. Jetzt sehen Sie die als Analogon. Vorher hatte ich so ein bisschen die Analogie zwischen diesen beiden Sätzen, dem Zerlegungssatz auf den PDAs und auf den Grammatiken versucht zu erklären. Und das wird jetzt hier klarer, dass eben die Nicht-Terminal-Zeichen aus der Grammatik gerade die Stack-Symbole werden. Und dann ist dieser eine Zustand natürlich auch der Startzustand. Sie haben noch ein Zeichen S, das ist ja das Start. An der Stelle steht das, was am Anfang auf den Stack geschrieben wird. Und am Anfang auf den Stack, also den initialen Stackinhalt, da benutzen wir gerade das Startsymbol der Grammatik. Und was machen wir jetzt? Im Prinzip, wir schreiben also am Anfang das Startsymbol der Grammatik auf den Stack und versuchen dann sukzessive die Produktionen anzuwenden auf das, was bereits im Stack steht. Und wenn Sie nicht ein Terminalzeichen haben, dann lesen Sie das auch aus der Ausgabe aus. Das ist jetzt das, was hier mit erklärt wird. Wenn Sie also eine Produktion haben, A geht nach B, Beta in der Menge der Produktion, dann interpretieren Sie das so, wenn jetzt gerade oben auf meinem Stack ein A steht, also ich gerne ein Wort der Art A bauen möchte, dann ersetze ich das doch einfach durch also das ist meine Produktion und ich interpretiere als Transition in meinem Automaten, dann sage ich, wenn ich also oben auf meinem Stack lese, bitte ein A soll produziert werden und ich habe in meiner Eingabe ein B, dann ist das ja schon ganz okay. Denn das ist ja schon der erste Schritt, um mir ein A zu geben, weil ich eine Produktion habe, wo die rechte Seite mit einem B beginnt. Das heißt, dann sage ich, okay, dann geh doch bitte, bleib in diesem einen Zustand, der spielt völlig gar keine Rolle, aber ersetze jetzt meine einzelnes Zeichen A auf dem Stack durch die Zeichenreihe Beta. Das heißt, jetzt steht auf dem Stack und jetzt musst du aber noch finden, ja, was auch immer, B1, nämlich B1 bis BK. Und du musst also immer auf dem Stack, haben wir irgendein Nicht-Terminal, was wir suchen und dann müssen wir gucken, gibt es tatsächlich eine Produktion, die jetzt mit dem Zeichen beginnt, was gerade als eine Produktion für das Nicht-Terminal, was auf dem Stack steht, das mit dem Zeichen beginnt, was wir in der Eingabe lesen. Das heißt, wenn ich das jetzt so rumschreibe, das ist jetzt die Definition von meiner Delta-Funktion, wenn ich auf dem Stack ein A lese und in der Eingabe ein B, dann kann ich in all die in Anführungszeichen Zustände gehen, ich bleibe in Q, aber ich ersetze vor allen Dingen mein A durch Beta, vorausgesetzt, dass eine Produktion da war, A geht nach B Beta. Und das funktioniert für Bs sowohl im Nicht-Terminal, im Terminalalphabet als auch für das leere Wort. Das heißt, die kriegen damit auch Epsilon-Transitionen, wenn sie eben Produktionen haben, die mit einem leeren Epsilon, also mit einem leeren B beginnen und direkt mit der Sequenz von Nicht-Terminalzeichen. Und das können wir mal anhand eines Beispiels nachmachen, dieses. Ja, das ist wie immer per Definition Alpha und Beta sind, wenn ich nichts anderes sage, immer Sequenzen von Symbolen. Und das Beta entspricht jetzt, also das Beta hier unten entspricht gerade hier oben dem B1 bis BK. Ja, das ist die Definition der Maschine. Dann machen wir mal ein Beispiel. Und zwar die Grammatik sei so eine Expression-Grammatik. Da kann ich ein A produzieren oder auch E plus E oder auch E mal E oder auch Klammer auf E, Klammer zu. Das ist also meine ursprüngliche Grammatik und die manipuliere ich jetzt, indem ich erstmal für die Terminalzeichen neue Symbole einführe, wobei ich das für das A nicht brauche, weil ich ja nur die Terminalzeichen, die nicht ganz am Anfang stehen, ersetze. Und das Plus, dafür führe ich ein neues Terminal, Nicht-Terminal P ein und für das Mal führe ich ein Nicht-Terminal M ein und für die Klammer zu führe ich ein Nicht-Terminal B ein und muss dann eben noch erstens die Produktion dazu führen, P geht nach Plus, M geht nach Mal und B geht nach Klammer zu. Und dann werden die alten Produktionen ersetzt, indem ich jetzt eben habe, E geht nach A, das bleibt, aber dann gibt es noch E, P, E oder E, M, E oder Klammer auf, das erste muss ja nicht ersetzt werden, E, Klammer zu. Das ist also jetzt unsere neue Grammatik und mit der bauen wir dann den PDA. Hieraus wird der PDA produziert und jetzt, das kann man jetzt mal wirklich hinschreiben, Delta, also wir haben ja nur diesen einen irrelevanten Zustand Q und wenn ich jetzt ein A lese und auf meinem Stack sagt, ich möchte gerne eine Expression produzieren, dann kann die eben tatsächlich produziert worden sein von dem A, weil es eine Produktion gibt. E geht nach A. Das heißt, das ist die einzige Produktion, die mit dem kleinen a beginnt. Das heißt, ich sage, naja, das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ich bleibe in Q und ich kann aber dieses E ersetzen durch was? Durch die Sequenz von Symbolen, die hinter dem kleinen a kommt, aber hier in dieser Produktion kommt hinter dem kleinen a nichts mehr. Das heißt, es ist einfach nur das Epsilon. Das heißt, wenn ich ein a lese, hat das eben zur Folge, das wird einfach die gewünschte Expression ist damit erfüllt, der Stack wird geleert. Ich habe eine Expression gefunden. Wenn ich eine Klammer auflese und eine Expression erwarte, was kriege ich dann als neuen Zustand? Klar, ist ein Q. Aber was ist also der neue Stack-Inhalt danach? Da gibt es auch wieder nur eine Möglichkeit. Ja. EB, genau das, was auf die Klammer folgt. Und wenn es mehrere Produktionen gäbe, die mit der Klammer anfingen, dann wäre eben hier auch mehrere Fortsetzungen in der in der Transition. Was haben wir noch? Q. auch das muss berücksichtigt werden. Jetzt gucke ich mir alle Transitionen an, die ein Epsilon vorne stehen haben. Entschuldigung, jetzt gucken wir mal auf die, gehen wir genau auf die formale Definition, gehen wir zurück. Das ist ja die, ich mache das mal weg hier. Das ist meine Definition hier. Unter anderem auch für B ist gleich Epsilon. Das heißt, wenn ich jetzt ein Epsilon lese und erwarte auf dem Stack ein A, was sind das dann für, welche Transitionen gucke ich mir an? Alle Transitionen, die von A nach irgendwas, was mit Epsilon beginnt, alles beginnt mit Epsilon, Beta übergehen. Und Beta ist aber dann eine Sequenz von Terminal, von Nicht-Terminalzeichen. Das heißt, ich muss eben alle Produktionen angucken, die mit einem, die einfach eine Sequenz von Nicht-Terminalzeichen auf der rechten Seite haben und auf der linken Seite mein einzelnes Symbol, was ich gerade auf dem Stack lese. Das heißt, hier hätte ich zum Beispiel drin das Tupel, natürlich wieder Q und dann aber E, P, E. Das ist nämlich gerade diese Produktion, die beginnt mit dem Epsilon in Anführungszeichen und danach kommt noch das Rest EPE. Und dann mache ich es zu. Und das Gleiche gilt natürlich hierfür. Das heißt, Q, E, M, E kann auch auf den Stack geschrieben werden. Und das war es auch schon für das Epsilon. Das heißt eben, wenn ich auf dem Stack sagt mir jetzt, ich erwarte jetzt eigentlich in der Eingabe ein E, etwas, was von E produziert wird. Und dann ist eine Möglichkeit, ich lese gar kein Zeichen, sondern ich nehme einfach eine Produktion, die mir jetzt eine Sequenz von Nicht-Terminalzeichen produziert und schreibe die stattdessen auf den Stack. Das heißt, das E wird einfach nur durch EPE ersetzt und sonst passiert gar nichts. Und das ist eben im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich ja schon hatte, da lese ich tatsächlich ein konkretes Zeichen aus meiner Eingabe und dann erwarte ich auch, dass die Produktion, die ich jetzt weiterverfolge, dass die mit dem Zeichen beginnt. Das heißt, ich habe eben hier noch, was haben wir noch? Delta von Q und Plus und P. Was passiert hier? Wodurch ersetze ich das P auf dem Stack? Das ist jetzt analog zu etwas, was schon dasteht. Ja? Welches Wort? Epsilon, ich hatte W verstanden, Entschuldigung. Genau, das ist wieder das Epsilon, weil wir eben diese Produktion hier betrachten. P geht nach Plus, das ist gerade, ich erwarte auf dem Stack ein P, ich finde in der Eingabe ein Plus, dann sage ich, welche Produktion für P beginnt denn mit einem Plus? Naja, eine einzige und hinter dem Plus kommt gar nichts mehr. Das heißt, das P, ich habe jetzt tatsächlich erfolgreich den Anfang von einem P gelesen. Ich müsste jetzt noch was lesen. Ich muss gar nichts mehr lesen, weil ich ja, der Anfang war schon alles. Das Pluszeichen ist schon die vollständige rechte Seite hier gewesen. Und dann müsste noch gerade, die anderen sind alle völlig analog, die noch fehlen. Die schreibe ich jetzt nicht noch auf. Da fehlen noch zwei weitere, nämlich einerseits für Mal natürlich und andererseits für Klammer zu, aber die, was dann passiert, ist völlig analog, weil das sind gerade hier die drei Produktionen hier unten. Das ist also die Ersetzung oder die Umwandlung einer Grammatik in den Pushdown-Automaten. Das ist auch das, was man, was in der Anfang der Theorie des Parsens beinhaltet, dass man eben Stackmaschinen benutzen kann oder Grammatiken in Stackmaschinen übersetzen kann, die dann das Parsen übernehmen. Aber wie gesagt, Achtung bezüglich dessen, was ich gesagt habe: Diese PDAs sind unter Umständen nicht geeignet, wirklich etwas zu erkennen, weil es sein kann, dass die unendlich, weil wegen diesen möglichen unendlichen Pfaden lässt sich das jetzt nicht so einfach ausführen. Also das, die Intuition ist die richtige, dass man die Grammatik durch so ein PDA, also die Wörter der Grammatik durch so ein PDA erkennen kann, aber man muss den PDA noch ein bisschen mehr sozusagen vorbehandeln, bevor der wirklich zur Ausführung reicht. Und jetzt würde ich gerne ein Beispiel noch machen, und zwar das Erkennen einerseits in dem kontextfreien Grammatik und andererseits in dem Automaten. Das Dumme ist, jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr genug Platz dafür. Probieren wir es mal. Machen wir nur den PDA, ohne die Grammatik noch parallel weiter zu verfolgen. Also hier das Erkennen, wie erkennt der PDA jetzt ein Wort, sagen wir mal hier A mal Klammer auf A, Klammer zu, und am Anfang mein Startsymbol, also mein initiales Stacksymbol, ist eben das Startsymbol der Grammatik. Und was passiert jetzt? Ja, jetzt lesen wir eben als erstes einen A und haben unser Startsymbol S, und da haben wir wohl eine Produktion vergessen, also nicht eine Produktion, eine Transition vergessen, nämlich das ist natürlich Quatsch, wir haben gar kein Startsymbol S, da habe ich mir einfach verschrieben, das ist natürlich das E, ist das Startsymbol, das alles gut. Und jetzt muss ich eben gucken, wenn ich ein A lese und ein E erwarte, was kann ich machen? Und dann kann ich eben nur die allererste Transition machen, und die wird sagen, ich ignoriere jetzt mal diesen Zustand, der ist immer Q, den brauche ich nicht immer hinzuschreiben. Ich lese jetzt dieses A, das haben wir gelesen, jetzt bleibt also nochmal Klammer auf A, Klammer zu übrig, und ich habe weiterhin ein E, was ich, irgendwas ist hier noch, stimmt hier nicht ganz, dann wäre das E ja schon weg. Ah ja, das Problem ist ein anderes. Ich habe die falsche Transition ausgewählt. Das ist ein nicht deterministischer Automat, und ich hätte einfach nur ganz sklavisch das, was auf meinem Zettel steht, kopieren sollen. Stattdessen habe ich gedacht, ich mache das im Kopf. Das war keine gute Idee. Also das machen wir nochmal weg. Die Frage ist also auch an alle Anwesenden, welche der Transitionen benutze ich? Und da Sie schon gesehen haben, dass ich die falsche benutzt habe, welche hätten Sie benutzt? EME, genau. Also wir benutzen diese hier. Wir benutzen hier die zweite Transition, dass wir sagen, wir lesen jetzt einfach gar nichts in der Eingabe, das bleibt, das heißt einfach A mal Klammer auf A, Klammer zu, bleibt stehen, aber das E wird ersetzt durch EME. Das heißt, jetzt will ich in der Eingabe, sage ich in meinem Stack, ich will jetzt eigentlich drei Dinge in meiner Eingabe vorfinden, ein Expression, ein Multiplikationszeichen und noch ein Expression. Und jetzt kann ich das machen, was ich eben machen wollte. Jetzt kann ich nämlich das erste E mit dieser Transition hier löschen. Dann kann ich nämlich hier, der Zustand bleibt, wie er ist. Das A verschwindet. Es bleibt stehen mal A, mal in Klammern A. Und das erste E verschwindet und es bleibt stehen ME. Das ist also gerade diese Transition hier, die das A auf ist und das oberste Stackzeichen durch Epsilon ersetzt. Und jetzt passt eigentlich nur die Transition, die ein M auf dem Stack hat und tatsächlich ein Malzeichen findet. Das ist genau die Transition hier, die wir nicht weiter ausgeführt haben und die dann das Malzeichen wegschmeißt, dann bleibt also nur noch Klammer auf, A, Klammer zu, und das M auch wegschmeißt, indem da ein Epsilon erscheint, und dann bleibt nur das Expression. Und jetzt sehe ich also, jetzt habe ich wieder ein Expression, aber den geklammerten Ausdruck. Und jetzt muss ich die zweite Transition wählen, hier. Indem ich sage, ah ja, diese Expression sollte aber jetzt, die Eingabe sollte unverändert bleiben, und die Expression sollte ersetzt werden durch E, falsch. Ich muss nicht diese Transition nehmen, sondern ich muss natürlich die hier nehmen. Denn ich lese jetzt in Klammer auf und erwarte eine Expression. Dann wird diese Klammer auf, wird tatsächlich gelesen. Das heißt, es bleibt noch A, Klammer zu, übrig. Aber statt der Expression sind jetzt noch Expression und B zu erwarten. Und dann kann ich das A und das Expression gegeneinander kürzen. Dann bleibt nur noch Klammer zu und B. Und die Transition haben wir auch nicht ausgeführt. Das wäre die hier. Und die würde einfach das Klammer zu und das B gegeneinander kürzen und würde dann im Zustand Q landen mit leerer Eingabe und leerem Stack. Das also die Grundidee ist einfach, ich schreibe auf den Stack drauf, was erwarte ich jetzt in meiner Eingabe, welche Art von Symbol, und das Ganze wird wirklich eins zu eins durch diese Beschreibung hier erklärt, dass ich eben eine Transition für jede Produktion der Grammatik habe, ich eine korrespondierende Transition, wo eben das oberste Stack-Symbol gerade meine linke Seite ist und das erste Symbol der Eingabe ist gerade das erste Symbol der rechten Seite. Gut. Dann war das die eine Richtung. Das war die Konstruktion. Jetzt brauchen wir auch eine Rechtfertigung, dass die Konstruktion das tut, was sie leisten soll. Und da ist jetzt das Hauptlemma, dass eine Korrespondenz besteht zwischen dem, was die Maschine macht, und dem, was die Grammatik macht. Das heißt, sie haben eben ihre Startgrammatik, die sie in die Maschine umgewandelt haben. Und jetzt ist die Behauptung, wenn sie in der Grammatik eine Linksableitung haben, die in Symbol A in n Schritten in U Gamma ableitet, und ganz wichtig jetzt hier, U und V sind in Sigma Stern, sind also Terminalzeichen, Gamma ist nur noch eine Sequenz von Nicht-Terminalzeichen. Warum wissen wir das, oder warum macht es Sinn, sich auf solche Ableitungen zu beschränken? Weil wir unsere Grammatik so umgeformt haben, dass eben auf der rechten Seite entweder nur ein einzelnes Terminalzeichen steht oder Terminalzeichen und Sequenz von Nicht-Terminalzeichen. Das heißt, wenn Sie da eine Linksableitung machen, dann wird automatisch, kriegen Sie immer eine Sequenz von Terminalzeichen und dann eine Sequenz von Nicht-Terminalzeichen. Also denn bei der Linksableitung kriegen Sie natürlich immer erstmal Terminalzeichen, aber dann könnte es gemischt werden, weil Sie irgendeine Produktion haben, die auf der rechten Seite gemischt Terminal- und Nicht-Terminalzeichen hat. Aber das ist bei unseren Produktionen eben nicht der Fall. Die sind spezifischer Natur, das haben wir extra so hingedreht, und deswegen wissen wir, alle Ableitungen müssen so auch aussehen, und dann ist wenn mit dieser Transitionsfolge, dass Sie eben, wenn Sie in Ihren Automaten starten mit diesem einen Zustand Q und in Ihre Eingabe schreiben Sie das, was hier produziert wurde, den Terminalpräfix, der produziert wurde, und noch irgendein beliebiges V. Und dann können Sie in N-Schritten dieses U auslesen. Das ist also gerade der umgedrehte Prozess wieder bei der Grammatik, wo Sie es generieren. Hier bei dem Automaten lesen Sie es aus und es verschwindet eben aus Ihrer Eingabe und es bleibt nur noch das V übrig. Und statt dem A haben Sie nur noch den Rest Gamma, der eben noch verbleibt. Das ist der Automat, der die Konfiguration sagt sozusagen, ja, ich habe jetzt nur noch V, das U ist schon verschwunden, aber ich muss in mein Stack sagt mir, ich muss jetzt eigentlich noch Gamma erkennen, wenn ich jetzt weitermachen würde. Und das korrespondiert eben dazu, dass ich in der Ableitung auf der linken Seite habe ich eben nur so weit abgeleitet, dass ich das U in Terminalworte abgeleitet habe und das Gamma, das sind noch lauter Nicht-Terminalworte, da fehlt die Ableitung noch, genauso wie hier eben das Erkennen dieses Stack-Inhaltes noch fehlt. Und die Induktion ist einfach über die eine Induktion über die Länge der Ableitung und die Basis ist trivial. Schauen wir uns mal den Schritt an. Wir haben also eine Linksableitung in der Grammatik von n plus 1 Schritten. Das heißt, wir haben eben diese n plus 1 Schritte können wir zerlegen in erstmal n Schritte, die von der Form sein müssen, dass eben am Anfang kommt dieser Terminalstring und dann beginnen die Nicht-Terminale und in den nächsten Schritt wird eben dieses erste Nicht-Terminal B ersetzt. Das heißt, wir kriegen als nächstes Schritt in der Ersetzung ist das W und das Alpha bleibt erhalten und das Groß B wurde ersetzt nach einer Produktion. Das heißt, in der Grammatik muss ja so eine Produktion da gewesen sein und die eben von der Form ist Groß B geht nach Klein B Beta. Erinnerung, das Klein B kann eben sowohl leer als auch tatsächlich ein einzelnes Zeichen sein. Und das ist jetzt, was hier rauskommt, ist unser U-Gamma, was hier am Anfang rauskam. Die beiden sind also gleich und daraus folgt, behaupte ich, dass WB gleich U ist und Beta-Alpha gleich Gamma. Wieso? Das liegt einfach in der Unterscheidung Terminal- und Nicht-Terminalzeichen, dass eben die W und B Terminalzeichen sind und das Beta-Alpha und Gamma sind Nicht-Terminalzeichen. Das heißt, wenn Sie die Äquivalenz von diesen beiden Strings haben, dann muss eben der Terminalteil gleich sein und der Nicht-Terminalteil muss gleich sein. Und jetzt können Sie, ja, was machen wir hier eigentlich in diesem Schritt? Wieso können wir jetzt diese eine Herleitung und wieso können wir diese Ableitung in der Grammatik äquivalent setzen hiermit? Was ist die Begründung? Nicht so richtig schwierig. Das ist die Induktionsannahme. Genau, für n funktioniert es bereits. Das haben wir jetzt eben die Grammatik mit der Ableitung der Maschine gleichgesetzt. Und das Zweite, hier haben wir, oder genau gesagt, das Zweite ist eigentlich, da haben wir die Produktion hier genommen. Und da dieses B geht nach B Beta in der Menge der Produktionen ist, wird die Maschine sich auch so verhalten, weil es eben eine entsprechende Delta-Definition geben wird. Denn hier draus folgt eben, wenn man, das mache ich aber jetzt, ja doch, kann man eine Folie davor gehen. Das ist ja gerade meine Definition von dem Delta, basierend auf dem P und die, ohne jetzt hier die Details auszuxen, die ergibt mir jetzt hier draus diese Transition. Und damit, ich habe jetzt die Details hier nicht vorgelesen, aber es ist im Prinzip, was passiert, Sie setzen halt einfach n Schritte der Maschine mit einem Schritt der Maschine zusammen und kriegen damit n plus 1 Schritte der Maschine. Und man muss natürlich sich angucken, dass die auch zusammenpassen in der Mitte, aber so ist es alles gerade definiert. Und wenn Sie diese Korrespondenz haben zwischen der Linksableitung auf der Grammatikebene und der Transitionsfolge auf der Maschinenebene, dann kriegen Sie sofort, dass die Sprache der Grammatik dasselbe ist wie die vom Lernstack akzeptierte Menge von Wörtern der Maschine. Wieso? Nehmen wir also an, wir haben ein Wort aus LG, dann ist das genau dann Wort, also das, ein Wort ist in der Sprache der Grammatik genau dann, wenn es eben eine Linksableitung vom Startsymbol aus gibt. Das ist einfach per Definition, beziehungsweise die Definition sagt, wenn es eine Ableitung gibt und zu jeder Ableitung gibt es eine Linksableitung, wo man eben immer das linkeste Symbol ersetzt. Und jetzt wissen wir mit Hilfe des Satzes, den wir gerade bewiesen haben, der hier oben nochmal steht, und den spezialisieren wir jetzt, indem wir das A zu dem Startsymbol machen und das Gamma einfach leer lassen. Und dann ist eben nur Startsymbol geht in Endschritten oder in endlich vielen Schritten auf Terminalstring U. Und das ist eben genau dann, wenn ja ich von Q und das V ist hier jetzt auch leer, Q, U, S, das wäre also jetzt gerade hier Q, U, S. Und da gehe ich in Stern vielen Schritten über nach Q. Das V war leer, also ist Epsilon. Und das Gamma war auch leer, ist Epsilon. Und das ist genau das, was hier steht. Und das ist natürlich nichts anderes, als zu sagen, dass U von der Maschine mit leerem Stack akzeptiert wurde. Weil hier Eingabe leer, Stack leer. Und ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um die Vorlesung für heute zu beenden.